Doch, Ivan. Das Lied, das wir vorher gesungen haben, komm, ich schaue auf Jesus. Das ist mein Wunsch für heute Gottesdienst, für heute Predigt, dass wir auf so einem Meilenstein sein. Komm, ich schaue miteinander auf Jesus. Dürfen ihm nachfolgen. Dürfen ihn als Zentrum von ihm geprägt werden. Und nicht primär von dem, der da oben steht, sondern auf ihn schauen. Alle zwei Wochen, immer am Mittwochabend, treffen wir uns als Gemeindeleitung. Und einmal am Mittwochabend, da haben wir mehr so Traktanten, wo wir das systematisch ein bisschen durchgehen. Oftmals ist Gesundheit. Oftmals ist das erste Traktandum, wie müssen wir das neueste Schutzkonzept umsetzen, wo wir Sachen planen. Da gehen wir wie so ein bisschen versuchen, ein bisschen Sektor Sachen durchzugehen. Und zwei Wochen später ist mir ein Themaabend, wo wir ein Thema wälzen. Wo wir beten, wo wir fragen, Jesus, was ist dran für uns als Kirche? Was ist auf deinem Herz? Und nach dem Abend haben wir nicht immer drei Punkte, wo wir sagen, jetzt müssen wir das oder das umsetzen. Es sind Themen, wo wir länger wie schwanger werden, wo wir wälzen. Und so in den letzten Wochen, in den letzten Monaten ist das Thema geistliche Reife rausgekommen. Wie können wir Menschen unterstützen auf ihrem Glaubensweg? Wie können wir im Glauben erwachsen werden? Und die heutige Predigt ist so ein bisschen ein Fenster, das ich aufmache in so einer Gemeindeleitungssitzung. Es ist ein kleiner Aspekt davon, von diesen Themenabenden. Und ein Vers, der uns bewegt hat, steht im 1. Kolosser, Vers 28. Und ich predige darum Vers 24 bis 29, also so ein Verse vorne und hinten dran, verweise auch noch auf ein paar andere Verse aus dem Kapitel. Und der Paulus fängt da im Vers 24 an, ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Denn Christus hat für seinen Leib die Gemeinde gelitten. Nun gebe ich meinen Körper für das, was an seinem Leiden noch fehlt. Freude und Leid. Wie passt das zusammen? Meistens sagen wir es, des einen Freude, des anderen Leid. Aber Paulus sagt, ich freue mich, wenn ich darf leiden. Ich weiss nicht, ob ihr euch auch freut, wenn ihr am Leiden seid. Und ich glaube, es gibt so zwei Aspekte von Leiden. Das eine Leiden ist, wo wir alle kennen. Daniel hat es vorher erwähnt, das kann Thema Corona sein, es kann Stress in der Familie sein, ein geliebter Mensch stirbt, Stress mit dem Chef im Geschäft oder einem Arbeitskollegen, Nachbarn, die einem immer pisacken, es können schlaflose Nächte sein. Wir sind nicht verschont von Leiden. Nur weil wir Jesus nachfolgen, sind wir nicht leidfrei. Das können wir streichen. Aber der Paulus, er leidet aus einem anderen Grund. Der Paulus ist im Moment im Gefängnis. Und er schreibt im Gefängnis die Gefängnisbriefe an die Epheser, an die Kolosser, an die Philipper. Und er ist im Gefängnis, nicht weil er irgendetwas verbrochen hat, weil er irgendetwas gestohlen hat. Er ist im Gefängnis, weil er Menschen, die Jesus erzählt hat, weil er auf Jesus geschaut hat und ihm nachgefolgt ist, darum haben sie ihn ins Gefängnis gerührt. Darum leidet er im Gefängnis. Ich weiss nicht, wer von uns schon mal so wirklich gelitten hat, weil er Jesus nachfolgt. Also ich nicht. Ich bin noch nie im Gefängnis gewesen, weil ich Jesus irgendwo bekannt habe. Und ich glaube, Leiden um Jesu Willen ist etwas, wo wir in der Schweiz nur sehr begrenzt kennen. Ich habe letzte Woche Post bekommen und habe das gerade unten angehängt, das Whiteboard, so die neueste Statistik, in welchen Ländern der Glaube am meisten kostet. In welchen Ländern Christen verfolgt werden, Familien umgebracht werden, Kirchen abgebrannt werden, weil sie auf Jesus schauen und weil sie ihm nachfolgen. Das können wir uns hier in der Schweiz im Moment gar nicht vorstellen. Es heisst aber nicht, dass vielleicht auch mal eine Zeit kommt, dass wir leiden müssen, weil wir auf den Jesus schauen. Weil es verboten wird. dass wir nicht mehr können am Sonntag da zusammenkommen. Schöne Lieder singen. Nachher etwas zusammen essen. Weil es verboten ist, der christliche Glaube. Und so hilft vielleicht manchmal, wenn wir in unserem alltäglichen Leiden drin sind, einen Perspektivenwechsel und schauen, warum leiden andere Christen irgendwo auf der Welt? Ich freue mich, wenn ich für euch leiden darf. Und so wird vielleicht manchmal dann mein Leiden oder mein aktuelles Problem, das ich gerade habe, wird vielleicht ein bisschen relativiert. Im Vers 25 heißt: Gott hat mich beauftragt, seiner Gemeinde zu dienen und bei euch seine Botschaft zu verkünden. Gott hat dem Paulus einen klaren Auftrag gegeben, einen klaren Dienst, was er machen soll. Auch einen Dienst der Verkündigung, und zwar im Dienen und in der Liebe. Und nicht jeder ist berufen, um irgendwo auf einer Bühne zu sein und den Menschen von Jesus zu erzählen. Gott hat jedem andere Gaben gegeben. Es ist nicht jeder ein Schwätzer. Es gibt die, die manchmal ganz ruhig sind. Und genauso gebraucht werden, dass Gottes Reich gebaut werden. Wichtig ist da, seiner Gemeinde zu dienen. Wenn wir auch den Dienst in der Gemeinde machen, oder sonst irgendwo Menschen dienen, dann soll es um den anderen Mensch gehen. Dass die Gemeinde aufgebaut wird und nicht, dass ich meine Ideen, meine primären Vorstellungen, wie etwas ablaufen muss, einfach durchstieren. Dass mein Ego, mein eigener Wunsch im Zentrum ist. Sondern, dass wir uns fragen dürfen, das, was ich tue, dient das am Nächsten. Ich glaube, wir dürfen auch ab und zu wie einen Spiegel vor unser Gesicht heben. Und fragen, den Dienst, den ich mache, mache ich ihn wirklich gut? Das heisst nicht, ich muss perfekt sein. Das heisst nicht, ich darf im Dienen keinen Fehler machen. Aber ich glaube, wir dürfen uns auch herausfordern und fragen, gibt es eine Möglichkeit, um meinen Dienst zu verbessern, damit er nicht noch greller leuchtet, sondern dass er noch zu einem stärkeren Segen für die anderen wird? Zu welchem Dienst hat dich Gott berufen? Und wie führst du den Dienst aus? Ist es in einer liebenden, dienenden Haltung? Oder was ist effektiv die Motivation dahinter? In Vers 26 heißt es: Diese Botschaft war in der Vergangenheit über viele Jahrhunderte und viele Generationen hinweg wie ein Geheimnis verborgen. Jetzt aber wurde es denen enthüllt, die zu ihm gehören. Das ist eine Botschaft. Die Botschaft ist wie ein Geheimnis. Etwas, wo über viele Jahre, Generationen ist, wie versteckt geblieben. Und jetzt kommt die Botschaft, das Geheimnis, ans Licht. Ja, was ist denn die Botschaft überhaupt? Der Paulus sagt im ein paar Vers vorher, im Vers 20, durch Jesus hat Gott alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem. Früher waren wir von Gott entfernt und getrennt von ihm. Nun aber dürfen wir in seiner Gegenwart sein, und zwar makellos. Das ist der eine Teil der Botschaft. Botschaft vom Kreuz. Wo Gott sich entschieden hat, sich mit dir zu versöhnen, wo er sagt: Ich will nicht, dass du getrennt bist von mir. Ich will, dass du in meiner Gegenwart bist. Dass du nahe bei mir bist. Gott will mit dir unterwegs sein. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und im Vers 6 nimmt er nochmal Bezug auf die Botschaft. Da schreibt er: Diese gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben von Menschen. Also die Botschaft ist nicht nur etwas für meine Gedanken, dass ich jetzt Frieden mit Gott habe, sondern die Botschaft, die verändert Leben. Anders übersetzt, die Botschaft, die trägt, die bringt Frucht. Vor meiner Haustür habe ich ein paar Bäumchen. Ein paar Säulenbäumchen, ein paar Zwergäpfelbäumchen. Und die einen haben das Jahr mega viel Frucht gebracht. Es war gerade voll gewesen und wir geniessen die Äpfel. Und ich habe nebenan zwei Säulenbäume, da warte ich 4 Jahre drauf, dass es mal etwas gibt. Es gibt vor allem Blätter. Sieht zwar schön aus, aber nächstes Jahr vielleicht. Man hofft immer, dass es dann einmal Frucht bringt. Das Ziel von dieser Botschaft in unserem Leben ist nicht, dass wir nur einfach Blätter bringen, sondern dass wir Frucht bringen. Dass Menschen verändert werden durch die Botschaft. Kennen die Menschen von eurem Umfeld, wo durch die Botschaft von Jesus schon mal irgendwie verändert worden sind, wo sie gemerkt haben, da hat sich bei diesen Leuten irgendetwas verändert? Hat die Botschaft euch selber schon mal irgendwie verändert? Und wie kommt es denn wirklich dazu, dass sich effektiv in meinem Leben etwas verändert? Weil oft auch Veränderungen kommen nicht irgendwie über Nacht. Ich bin nicht am Morgen aufgestanden und der Äpfelbaum hat einfach Äpfel dran gehabt. Da ist lange Zeit gegangen, ich lange musste warten. Wenn ich am Morgen im Büro bin und ich mir irgendwie Zeit einrichten kann, dann nehme ich oft meine Gitarre, meine paar Griffe, die ich kann, meinen Rhythmus, den ich habe und spiele ein paar Lieder zu Gott, um einfach mich fokussieren auf ihn. Und ich habe meistens ein Liederheftchen, das ist etwa 20 Jahre alt, ich nehme immer die gleichen, weil das sind die, die ich spielen kann. Und da habe ich ein Lied gesungen, das hat wie zu mir geredet, das Lied heisst Holiness oder Heiligkeit. So take my heart and form it, take my mind, transform it, take my will, conform it to yours, O Lord. Nimm mein Herz und form's. Nimm mein Herz aus Gestalten, aus Ausbilden. Lass nicht zu, dass es hart wird, dass es bitter wird, dass es verkalkt wird. Jesus, nimm mein Herz und mach etwas draus. Take my mind, nimm meinen Verstand, nimm meine Gedanken und du sie transformieren, du sie komplett verändern. Und nimm meinen Willen und mach, dass mein Wille mit deinem Willen übereinstimmt. Nicht das Gebet, dass mein Wille zum Willen von Jesus wird, sondern dass sein Wille zu meinem Willen wird. Ich habe mal einen Ausbildungskurs gemacht, wo ich Fachgebiet begleite, einen Berufsbildner. Und dort hat der Lehrer gesagt, weil wir Ziel setzen, dann sollen wir aufs Berufsbildner nicht einfach kommen zu unseren Lernenden und sagen, das sind jetzt deine 3 Ziele für die nächsten 2 Wochen, schaff an denen. Das kann ich zwar machen. Aber er hat gesagt, ob das effektiv ist, glaubt er nicht. Weil meine Ziele sind noch lange noch nicht eure Ziele. Wenn ich jetzt würde sagen, liebe Gemeinde, ich habe da 3 Ziele für euch, bezüglich Herz, Gedanken und Willen, nehmt die mit, dann ist die Chance, dass ihr an diesen Zielen arbeitet, vermutlich irgendwo da unten. Dann hat der Berufsbildner gesagt, wir sollen mit unseren Lernenden zusammensitzen und fragen, an welchem Ziel willst du arbeiten? Es ist natürlich schon klar, als Berufsbildner weiss ich im Hintergrund ja schon, wo ich meine Lernenden anbringen will. Ich will sie mal auf die Leute loslassen, ohne Angst haben, dass sie ihnen Zeichen machen. Aber wenn es um Ziel definieren geht, dass man immer wieder fragt, hey, was willst du erreichen? Welche Ziele sind für dich dran? So take my heart and form it. Dass unser Herz verändert wird. Dass mein Wille umgestaltet wird. Dass der Wille von Jesus zu meinem Wille wird, das kann nur passieren, wenn wir schlussendlich sagen, ja genau, das will ich. Ich weiß, dass mein Herz verändert wird. Ich weiß, dass meine Gedanken geprägt werden. Wenn du sagst, nein, das will ich nicht, dann ist das auch okay. Weil der christliche Glaube unterwegs mit Jesus, auf dieser Lebensreise auf Jesus schauen, da zwingt dich Jesus nicht. Es ist ein Angebot von Gott, dass dein Herz geformt wird, dass deine Gedanken verändert werden, dass dein Wille zu Jesu Wille wird. Das ist ein Angebot, wo du darfst zu Jesus kommen und sagen, nimm mein Herz, nimm meine Gedanken, nimm meinen Willen. Es gibt Menschen, die mir sagen, das will ich nicht. Ich will mich nicht verändern, weil ich bin einfach nun mal so. Ich kann gar nicht anders. Das kann man machen. Du kannst sagen, nein, ich will keinen nächsten Schritt machen. Ich will mich geistlich nicht entwickeln, ich will stehen bleiben. Das zwingt euch niemand. Aber ich glaube, Jesus wünscht sich, dass wir an seinem Herz sind, dass er unsere Gedanken, dass er unseren Willen und unser Herz kann verändern, so wie er möchte. Aber wir müssen es zulassen, dass er in unserem Leben schafft. Und in Vers 27 heißt es, denn Gott wollte ihnen sagen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis auch für die anderen Völker bestimmt ist. Und das ist das Geheimnis. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Juden glaubt die Botschaft von Gott, dass sich Gott will mit dem Mensch versöhnen und immer wieder die Gegenwart vom Mensch ist etwas, was primär für die Juden bestimmt ist und sicher nicht für alle anderen Völker. Und Paulus sagt, nein, die Botschaft, die gilt für alle Völker, ist für jedes ein Angebot. Und das ist ein Geheimnis. Christus lebt in euch. Das griechische Wort ist wie ein Mysterium, etwas Mystisches. Dass Jesus in uns, unter uns lebt, das kann man wie nicht so manchmal fassen. Es ist ein paar Jahre her, als ich ganz angefangen habe, da predigen, da sind wir als Leitung in ein Wochenende gegangen in der Remismühle. Und dann ist eine alte Dame gekommen und hat gefragt, wer wir denn sind und was wir da machen. Dann haben wir gesagt, wir sind als Prediger da am Wochenende. Und wissen Sie, was die Frau gesagt hat? Wow, Prediger. Sie hat nie das Gefühl gehabt, nur weil man Prediger ist, nur weil man Pastor ist oder in einer Kirchenleitung ist man irgendwie ein bisschen höher oben. Ein Stückchen näher bei Gott. Und was haben die Menschen für ein verzerrtes Bild? Christus ist in uns, unter uns. Wo das glaubt. Es ist nicht irgendwie, die einen können ein bisschen höher sein, weil sie einen anderen Dienst machen als die anderen. Das ist absolut ein verzerrtes, ein schwachsinniges Bild. Christus lebt in dir und lebt in mir. Und als ich mich da vorbereitet habe, habe ich gedacht, das zu bewusst werden, dass Jesus jedem Einzelnen von uns lebt. Wie wird das mein Verhalten prägen, wenn ich mit anderen Menschen rede? Wenn ich mit dem Dani rede und ihn anschnauze wegen irgendetwas und ich mir aber bewusst bin, wenn ich ihn anschnauze, dann schnauze ich eigentlich Jesus an. Weil Jesus lebt auch in ihm und in dir und in dir und in dir. Jesus lebt in uns. Und was macht das mit uns? Im Umgang miteinander zu wissen, das ist ein Geheimnis, die Botschaft. Christus in dir, er ist unter uns. Dass Christus in uns ist, da das Geheimnis, die Wahrheit, die beschreibt Paulus ein paar Vers voran, im Vers 23. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Also die Botschaft von der Versöhnung mit Gott, die Botschaft, dass Jesus uns nicht verändern will, dass wir Frucht tragen, das ist eine Wahrheit, das ist ein Glaube, wo wir festheben müssen. Das ist etwas, was uns manchmal auch geglaubt werden will. Satan hat am meisten Freude, weil wir Zweifel am Glauben haben. Gerade in den Zeiten, wo wir versagen. Es gibt Momente in meinem Leben, da fühle ich mich von Gott, da fühle ich mich nicht ganz so, fühle ich mich nicht so nahe bei Jesus. Ich fühle mich ein bisschen weg. Ich fühle mich manchmal mehr gelebt vom Leben, als dass ich das Leben selber gestalte. Eben, wie es der Alex gesagt hat, Schulen und alle wollen irgendwie etwas von Corona wissen, es dreht sich alles um das. Am Abend ist dann irgendwie 9:30, bis die Kinder mal Ruhe sind. Und dann ist die Motivation, um nochmal zu sagen, ich gehe jetzt noch ins Gebet. Oder ich lese jetzt nochmal die Bibel. Ist manchmal dann nicht ganz so hoch. Dann ist es manchmal einfacher zu sagen, komm, ich schaue noch irgendwie eine Netflix-Staffel. Vielleicht geht es euch anders, oder? Und am Morgen, wenn der Wecker schallt um 6 Uhr, findet ihr, weißt du was, ich drehe mich nochmal. Dreht ihr euch um und dann ist es 7 Uhr. Und in dem Moment, wo ihr findet, jetzt wenn ihr noch einen Moment etwas lesen, einen Moment Ruhe haben, dann sind drei Kinder, die auch noch etwas wollen. Und dann fühle ich mich so innerlich, wenn das so ein paar Tage geht, immer wieder weg von Jesus. Und das sind nicht die Momente, wo ich sage, wow, jetzt will ich mich verändern. Jetzt habe ich noch Lust, dass mein Herz noch geformt wird, meine Gedanken geprägt werden. Jetzt habe ich noch ganz viele geistliche Ziele. Jetzt will ich noch viele Schritte machen. Die sind dann so auf einem Minus-Level unten. Und in diesem Moment habe ich nur noch, bete ich für mich ein Gebet. Und ich sage, Jesus, ich will festhalten. Ich will am Glauben an dir festhalten. Ich will meinen Glauben, den ich kann, mir nicht rauben lassen. Ich will ihn bewahren. Und ich will wieder näher zu dir kommen. Ich erwarte weder grosse Vulkanausbrüche, noch erwarte ich riesige Wunder. Ich will wie Schritt für Schritt. Immer ein bisschen. Näher zu Jesus kommen. Auf ihn schauen. Meinen Blick wieder drehen. Vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht bist du von denen, die sagen, ich bin immer mega näher mit Jesus unterwegs. Dann sage ich, Halleluja, danke vielmals. Vielleicht gibt es aber Momente, wo du merkst, wo du das Gefühl hast, christlich glauben, mit Jesus unterwegs sein, ist ja gut und recht. Vielleicht bist du sogar da heute Morgen, bist physisch präsent im Gottesdienst, aber mit deinen Gedanken bist du irgendwo. Du darfst das Gebet beten. Jesus, Schritt für Schritt. Immer ein bisschen mehr. Nimm du mich, zieh du mich, oder? Im Johannesevangelium heisst ein Vers, niemand kommt zum Vater, denn der Vater zieht ihn. Dass wir das Gebet beten, Vater, zieh du mich näher an dein Herz. Vers 28 ist einer der wichtigsten aus dieser Predigt. Das ist mit dem, wo wir uns am meisten in der Gemeindeleitung auseinandergesetzt haben. Also Kolosser haben wir, noch andere Verse, aber jetzt einfach aus der Predigt. Deshalb erzählen wir überall, wo wir hinkommen, von Christus. Wir warnen die Menschen und lehren sie mit aller Weisheit, die Gott uns geschenkt hat. Denn wir möchten sie als Menschen vor Gott hinstellen, die im Glauben an Christus vollkommen sind. Das Ziel von Paulus ist, dass er Menschen kann helfen, dass sie vor Christus wie vollkommen dastehen. Und das Wort vollkommen heisst nicht christliche oder ethische Perfektion. Ich darf keinen Fehler machen. Ich darf nicht versagen. Das bedeutet das Wort nicht. Das Wort, das da eigentlich drin ist, heisst geistlich erwachsene Menschen werden. Sich dürfen entwickeln, Schritt für Schritt. Ein Kind bleibt auch nicht bei der Babynahrung. Ich wüsste nicht, wie Freude ihr heute Nachmittag beim Essen hättet, wenn es einfach nur püriert gäbe. Es wäre zwar viel einfacher. Okay, oder? Du musst nicht kauen, musst nicht schaffen. Wir haben auch mal gerne etwas zu beißen. Dass wir geistliche Schritte machen, geistlich erwachsen werden. Und ich habe da noch eine andere Übersetzung nämlich dazu, aus der NGÜ. Die schreibt, in Christus verkünden wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Wenn ihr das Wort hört, geistlich reifer Mensch, Ich möchte gerne mal ein bisschen sammeln. Was kommt euch denn da so ganz spontan in Sinn? Wie würdet ihr eine Person beschreiben, wo ihr würdet sagen, mal, die ist geistlich reif? Ihr dürft euch melden, es ist okay. Ihr könnt auch Masken abnehmen zum Schwätzen. Mit Dank erfüllt. Eine dienende Haltung. Geduldig. Etwas können stehen lassen. Ein versöhnter Mensch. Lange das? Rechthaberei. Verständnisvoll. Jetzt habe ich eine These. Würdet ihr dem zustimmen? Ein Mensch fängt an auf einer Glaubensreise mit Jesus. Die einen von da sind ein Jahr unterwegs, die einen 5 Jahre, die einen vermutlich schon 50 Jahre. Würdet ihr jetzt sagen, je länger die Reise geht, je länger man mit Jesus unterwegs ist, desto geistlich reifer ist die Person? Würdet ihr dem zustimmen oder? Wäre schön. Also, ein Automatismus ist es nicht. Wie passiert denn das, dass sich Menschen geistlich reifer werden, dass sie sich entwickeln? Und ich will euch jetzt da nicht nochmal eine Predigt machen, sondern ich will, dass wir Zeit nehmen, um über 3 Fragen miteinander auszutauschen, wo sie sitzen. In so 2-, 3-, 4er-Gruppen. Dass ihr euch Zeit nehmt für diese 3 Fragen. Frage 1. Was hilft dir, geistlich zu wachsen? Dann haben wir es vorher vom Dienen gehabt. In welcher Weise bewirkt die Arbeit in der Gemeinde etwas in deinem Leben? Was macht das mit dir, wenn du irgendeinen Dienst machst? Und das Dritte, dass ihr mal überlegt, was könnte die Gemeinde machen, um dich in deinem geistlichen Wachstum zu stärken und zu unterstützen. Dreht euch zueinander zu, so das Zweite, das Vierte. Wir nehmen uns 5-6 Minuten Zeit. Und die, die nachher gerne etwas wieder von dem teilen, die finden, ist das auch okay. Wenn du findest, du willst für dich etwas studieren, ist das auch okay. Gut, dann mache ich weiter mit dem Vers 29. Danke fürs Teilen, fürs Mitmachen. Und da heißt es, wie so zum Abschluss, schreibt der Paulus, für dieses Ziel setze ich mich meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Dass Menschen sich entwickeln, geistlich reif werden, das steht auf der Prioritätenliste von Paulus. Für das Ziel setzt er sich mit allem ein, das ist sein Anliegen. Dass Menschen geistlich nicht stehen bleiben, sondern dürfen einen Schritt weitergehen. Und wie macht er das? Er verlässt sich in seinem Dienst nicht auf seine Kraft, auf sein gutes Reden, auf sein gutes Schreiben, auf sein Apostelamt, was auch immer, sondern er sagt, ich verlasse mich. Dass Kraft Gottes in mir wirkt. Jesus lebt in mir, dass er zur Entfaltung kommt. Und ich glaube, das dürfen wir auch sagen. Jesus, wirkt du in mir inne. Ich schaff's allein nicht. Es wäre dumm, zu denken, ich muss ja nichts machen. Es ist an Gott, mich zu verändern und ich warte jetzt, bis etwas passiert. Es wäre eine Möglichkeit, oder? Es ist ja Gottes Wille. Gott wirkt in mir, aber wir dürfen auch Gewohnheiten uns antrainieren. Ich kann mir Zeit nehmen, um mit meinem Jesus unterwegs auf ihn zu schauen. Ich habe zum Abschluss noch ein Gebet formuliert und möchte das mit euch beten. Und die sagen, ich bin im Moment in einer Situation, und ich merke, ich will wieder mehr meinen Blick auf Jesus richten. Ich will wieder ein Stückchen näher zu ihm kommen. Dann darfst du das wirklich mitbeten. Aber du musst nicht. Aber du darfst. Und so bete ich zum Abschluss. Jesus, form du mein Herz. Jesus, verändere du meine Gedanken. Jesus, mein Wille soll dir gehören. Hilf mir, dass ich mich auf deine Kraft verlasse. Herr, wirk du durch mich, damit ich ein Segen für andere sein kann. Amen.